das ist der ICF Basel Podcast.
Es ist ja das Vorrecht, in mehreren Ländern Sommerferien machen zu dürfen. Sprich in drei. Wir sind in den Dolomiten gefahren nach Italien und dann sind wir weitergefahren nach Österreich. Waren schon zwei Länder. Aber so nah an der Schweiz, dass wenn wir morgens eine Mountainbike-Tour gestartet haben in Österreich, war ich mittags in der Schweiz und bin abends über Italien wieder zurückgefahren. Also drei Länder. Wunderschöner Ort am Reschenpass. War einer schon mal da am Reschenpass? Das ist da diese Reschensee, wo der Kirchturm da im Wasser ist und so. Tolle Gegend. Wunderschön, sehr erholsam für meine Frau und mich. Und wie das so ist in Ferien, trifft man ab und an, manchmal öfters als einem lieb ist, auf andere Menschen, die Ferien machen. Sprich, andere Deutsche, Schweizer. Ja, kannst du mal ein Bild zurückmachen. Deutsche haben ja wirklich so eine spezielle Art. Und ab und zu habe ich mich fremd geschämt. Es gibt ja so Deutsche, so, die nehmen das Handtuch morgens früh, tun sich auf die Liege legen. Das kann man problemlos auch in den Bergen praktizieren, nur mit anderen Dingen. Und Holiday Check hat extra mal geschaut, wie Deutsche Ferien machen mit weißen Socken und Sandalen. Aber Schweizer haben auch ihre eigenen Arten, also ihr besonderes Bedürfnis an Sicherheit. Und Funktionskleidung von Schweizern wird überall getragen. Egal zu welchem Anlass, hat man Mammut-T-Shirt oder sonst was an. Wir sind in den Ferien selbstverständlich auch Holländern begegnet. Holländer kann man sehr schnell identifizieren. Meine Frau ist ja Holländerin und ab und an sind wir im Supermarkt rein und haben sie überlegt, wer ist da ein Holländer? Und das haben wir ziemlich schnell rausgefunden, weil Holländer geben sich in der Regel sehr gut, kann man sehr gut identifizieren. Vor allen Dingen, wenn sie am Campingplatz sind. Sie schmücken ihren Wohnwagen bis zum geht nicht mehr. Klar, ganze Gruppen von Asiaten waren auch an den Orten, wo wir waren. Und ein spezielles Erlebnis, wo wir gemacht haben, ist an dem Ort, wo wir waren, sind im Sommer hunderte jüdische orthodoxe Familien machen dort Ferien. Und das ist noch ein spezielles Bild in den Bergen. Sehr viele dieser Familien machen gemeinsam Ferien und trifft sich dort. Das ist dort in dem Ort, wo wir waren da. Und man macht gemeinsam Ferien. Und sie haben alle ihre Eigenarten, die Asiaten, die Deutschen, die Schweizer und die jüdisch-orthodoxen auch. Eines Morgens bin ich zum Bäcker gegangen und kam in diese Bäckerei und es standen ungelogen so ungefähr von hier an so weiße Einkaufstüten. Ganz voll, alles was hier ist, alles voll mit weißen Einkaufstüten. Und die Bäckerei hat sich darauf spezialisiert, in dem Ort, auf jüdisch-orthodoxe Familien koscheres Brot herzustellen. Haben das mit den Rabbinern zusammen alles geregelt, da muss der Backofen gesegnet werden und gereinigt und so. Und jeden Morgen, wenn du da kommst, stehen so hunderte so in dieser Tüten und das setzt so eine gewisse Eigenart, wenn da solche Männer kommen und in die Tüten abholen und sich da durchdrängeln. Und dann und wann sind so andere Nationen schon mal anstrengend oder dann und wann kann man sich wirklich fremdschämen für seine eigene Nation. Das ist nicht erst so, seitdem wir in Urlaub fahren. Das gab schon zu biblischen Zeiten, dass es dann und wann mit den Menschen untereinander wirklich anstrengend ist, die aus verschiedenen Nationen kommen. Wir haben diese Serie Geistesgegenwärtig letzte Woche gestartet. Der Timon hat es gerade schon berichtet. Manuel Schmidt hat darüber gesprochen, über die ersten Texte, wie dieses Feuer auf den Menschen kommt und wie das wirklich so ein neues Zeitalter einläutet. Und ich möchte mit euch da nochmal einsteigen, wo wir letzte Woche gestartet haben. Und möchte euch nochmal diesen Text lesen aus Apostelgeschichte 2. Weil das hat viel mit Nationen zu tun. Zum Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle, die zu Jesus gehörten, wieder beieinander. Somit fängt das ganze Geschehen an. Eine einfache Beschreibung von diesem Moment, wo im Augenblick später so die Ausgießung vom Heiligen Geist passiert, wo Gott ganz präsent auf einmal unter alle Menschen kommt und diese Feuerzungen da irgendwie sich auf den Menschen setzen und was besonders erfahren wird. Das heißt da, zu Beginn des jüdischen Pfingstfestes. Das wird schnell überlesen, weil Pfingsten passiert ja erst. Und die Jünger und alle waren jetzt zusammen zu dem jüdischen Pfingstfest. Kennt ihr den Unterschied zwischen dem jüdischen Pfingstfest und christlichen Pfingstfest? Juden feiern schon lange Pfingstfest, aber wussten noch gar nichts von dieser Ausgießung von diesem Heiligen Geist, der just in dem Moment ein paar Zeilen später beschrieben wird. Das jüdische Pfingstfest wird schon ewig lang gefeiert und es erinnert an den speziellen Moment in der Geschichte vom Volk Gottes. Und zwar an die Ereignisse vom Berg Sinai, wo Mose damals auf diesem Berg raufgestiegen ist und von Gott diese 10 Gebote, die kennen die meisten noch, auf so 2 Steintafeln erhalten hat. Mose stieg auf den Berg, Rauch, Feuer, Brausen, Wind, alles Mögliche fand dort statt und er kam dann runter mit diesen 2 Steintafeln. Und das ist das jüdische Pfingstfest. Man erinnert sich an den Moment, als Mose damals diese 10 Gebote bekommen hat. Jetzt waren sie beieinander. Und dann geht es weiter. Es heißt dort in dem Text hier, wo ist es? Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Und zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließ. Und so wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in fremden Sprachen zu reden. Jeder so, wie der Geist es ihm eingab. Brausen, Feuer, Sturm. Wie gesagt, Leute, das sind alles Merkmale vom jüdischen Pfingstfest, wo man sich daran erinnerte. Da erzählte man davon. Damals wie Mose auf dem Berg, diese große Wolke, dieses Feuer, dieses Erdbeben. Und auf einmal erinnerten sie sich nicht nur daran in der Retroperspektive, auf einmal findet das hier und jetzt dieselben Phänomene, wo sie Jahr für Jahr immer wieder darüber geredet haben, finden jetzt momentan in diesem Haus statt. Und dann geht es ereignisreich weiter. Vom Vers 5 an. In Jerusalem hatten sich viele fromme Juden aus aller Welt niedergelassen. Als sie das Brausen hörten, liefen sie von allen Seiten herbei. Fassungslos hörte jeder die Jünger in seiner eigenen Sprache reden. Wie ist das möglich? Riefen sie außer sich. Alle diese Leute sind doch aus Galiläa und nun hören wir sie in unserer Muttersprache reden. Fassungslos hörten sie zu, wie dieses Phänomen geschieht. Ich war ebenfalls fassungslos. In meinem jungen Christenleben kam eines Tages eine Person auf mich so mal zu und berichtete mir davon, dass sie und auch andere in Sprachen reden können, in Sprachen beten könnten. Ich weiß noch gut, ich habe die Person angeschaut und gesagt, aha, geht das auch ohne Sprache oder... Ich kann Deutsch, ich kann Englisch, ein bisschen Latein und wenn man zu viel getrunken hat, dann lallt man auch manchmal eine neue Sprache. Aber was soll das in Sprachen beten? Keine Ahnung. Und die Person erklärte mir dann, ja, das ist eine besondere Fähigkeit vom Heiligen Geist, wo man manche Leute geschenkt bekommen haben, in Sprachen beten zu können. Und ich war fassungslos, wirklich fassungslos. Was soll das? Keine Ahnung, was das bedeutet und was das irgendwo Sinnhaftes für mich ergibt. Ich dachte wirklich, die haben einen an der Kappe. In Sprachen beten ist eine Gabe tatsächlich vom Heiligen Geist. Und viele Menschen, die diese Gabe haben, berichten immer wieder davon, hey, dass sie eine Riesenhilfe ist. Eine Riesenhilfe und ein Segen ist, gerade beim Beten. Weil manchmal kommen wir in unserem Leben, unserem Alltag an Situationen, wo einem die Sprache schier verschlägt. Wo man nicht mehr weiß, was man beten soll, weil das Leben so mühsam ist oder die Dinge so umständlich sind oder so kompliziert sind. Und sie erleben das als große Hilfe, in Sprachen beten zu können. In der Sprache, die man nicht gelernt hat, wo der Heilige Geist einem geschenkt hat. Und Timon hat schon darauf hingewiesen, falls du mehr darüber wissen willst, dann geh zu diesem Seminar, an diesem Mittwoch, wo man es dann ist, weil über die Dinge werden wir in diesen Seminaren genau darüber sprechen. Was heißt das? Wie funktioniert das denn überhaupt? Ist das wirklich so creepy oder ist es wirklich ziemlich normal und sehr, sehr ein Geschenk an dich und an mich? Das war die Situation. Die Leute hörten auf einmal in ihrer Muttersprache Dinge hören, die sie bisher noch nicht gehört hatten. Es ging um Gott. Gott wurde auf einmal groß gemacht. Jeder von uns hörte diese Menschen in seiner eigenen Sprache von Gottes großen Taten reden. Auf einmal wussten alle, um was es ging. Es war eine Situation, man hörte Gott, es geht um diesen Gott, der zu Menschen kommt. Und auf einmal begreifen es alle Leute, weil sie es wirklich in ihrer Sprache hören. Und die Situation dort in der Apostelgeschichte, die macht was ganz Besonderes. Weil sie kehrt was um, was im Alten Testament genau umgekehrt passiert ist. Im ersten Buch Mose, Genesis Kapitel 11, wird beschrieben, wie die Menschheit mal eine Sprache hatte. Eine Sprache, und man sich sehr leicht miteinander kommunizieren konnte und reden konnte, verständigen konnte. Und Leute kamen damals auf die Idee, wir bauen einen Riesenturm, wir bauen ein Gebäude bis in den Himmel, symbolisch bis in den Himmel hinein, weil wir schaffen das. Wir sind die Leute, die wirklich was reißen können. Wir sind wie Gott. Und sie fingen an, diesen Turm zu bauen, zu Babel. Und die Motivation dahinter war Stolz. Einfach Stolz. Hey, we can do it. Wir machen uns wieder groß, ganz groß machen wir uns jetzt. Und Gott hat in dem Moment die Sprache auseinandergebracht. Seitdem kommt uns manchmal aber Spanisch vor. Die Sprache wurde verwirrt und diese Einheit war auf einmal weg. Und jetzt an Pfingsten passiert was Phänomenales. Gott kreiert eine neue Sprache vom Heiligen Geist, die in jede Nation hineinkommt, die in jeder Nation verstanden wird, die überall gehört werden kann und jeder kapiert, dass die Sprache vom Heiligen Geist, das ist die Sprache seiner Kirche, seiner Kinder. Eine Sprache, die die Menschen wieder zusammenbringt. Eine Sprache, die Leute vereint und nicht auseinanderbringt. Der Heilige Geist, Leute, will seine Kirche erfüllen, wirklich um eine Einheit hinzukriegen. Wirklich eine Einheit. Und deswegen gibt es diese eine Sprache, die dort an Pfingsten überall rauskommt und Leute sind erstaunt, weil sie es auf einmal hören. Es ist die Sprache von der Liebe und Gnade Gottes. Die Sprache von der Versöhnung Gottes zu uns Menschen. Und in jeder Nation soll sie gehört werden. Und der Paulus erklärt das später sehr ausführlich mal allen Kirchen. Fängt von Kolosser zum Beispiel, das schreibt er im 3. Kapitel. Leute, dann ist es unwichtig, ob einer Grieche oder Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, ob er aus einem anderen Kulturkreis oder aus einem Nomadenvolk stammt, ob er ein Sklave oder Herr ist. Wichtig ist einzig und allein Christus, der in allen lebt. Und er macht das prominent deutlich, egal woher du kommst. Jetzt passiert wirklich was Neues. In Gottes Kirche herrscht eine Sprache und die wird überall verstanden. Und Leute, das ist wirklich ein interessantes Phänomen. Ich war in den Ferien in einem Gottesdienst und eine Kirche, die einiges anders macht als wir, das ICF, einfach anders. Und bin dorthin und waren vielleicht so 300 Leute anwesend und ich wusste nicht, an dem Sonntag gab es eine Taufe. Und ich war erstaunt, so, wow, Taufe und so, und habe mich dann da irgendwie unter das Volk gesetzt, so mit Hören und Schauen und Mitsingen. Und dann da passierte was Spezielles. Wir kamen zu dem Eck vom Taufen, sie hatten so ein ganz großes Bassin da vorne aufgebaut und waren vielleicht 6, 7 Leute, die sich haben taufen lassen. Übrigens, ICF Lörrach tauft heute zum allerersten Mal. Heute Nachmittag in der Wiese, wahrscheinlich werden sie es nur ausbaggern müssen, weil so wenig Wasser drin ist, aber heute wird zum allerersten Mal getauft im ICF Lörrach, das ist ein Meilenstein, Leute. Das ist wirklich, wirklich toll. Ich war bei dieser Taufe zurück dazu, zu dieser Kirche und ich konnte von Weitem nicht sehen, wer sich taufen ließ. Ich kannte die Leute alle nicht. Und dann ging er erst ins Wasser und stieg dann aus und dann haben die ganze Kirche angefangen zu applaudieren und zu johlen. Und mittendrin ich. Und ich kann keinen. Und auf einmal bekam ich wirklich wie so ein Gefühl von, wow, das ist Gottes Kirche. Ich bin einfach Teil von ganz wildfremden Menschen und ich habe mitgeklatscht und mitgejohlt und mich mitgefreut mit wildfremden Leuten, die offiziell machten, hey, ich möchte mit diesem Jesus wirklich unterwegs sein und ich bekenne mich dazu. Es war ein heiliger Moment. Egal, wohin man geht, man trifft Gottes Volk und auf einmal ist man Teil davon. Es ist eine Sprache auf einmal. Man freut sich mit wildfremden Leuten und sagt, wow, Christus hier steht im Zentrum. Der Paulus erklärt das in Epheser mit den folgenden Worten mal. Vergesst nie, dass ihr früher verächtlicht Unbeschnittene genannt wurdet, weil ihr zu den nichtjüdischen Völkern gehört. Die Juden wollten sich als Beschnittene von euch unterscheiden, obwohl ihre Beschneidung nur von Menschen durchgeführt wird. Ihr habt damals ohne Christus gelebt und wart ausgeschlossen von Israel, dem Volk Gottes. Und darum galten für euch die Zusagen nicht, die Gott seinem Volk gab, als er seine Beschlüsse mit ihnen schloss. Ohne jede Hoffnung und ohne Gott habt ihr in dieser Welt gelebt. Doch das ist jetzt vorbei. Jetzt gehört ihr zu Jesus Christus, der am Kreuz sein Blut für euch vergossen hat. Ihr seid Gott jetzt nahe, obwohl ihr vorher so weit von ihm entfernt lebtet. Doch Christus, durch Christus haben wir Frieden. Er hat Juden und Nichtjuden in seine Gemeinde vereint. Die Mauer zwischen ihnen niedergerissen und ihre Feindschaft beendet durch sein Sterben. Leute, das ist ein spezieller Text. Die Mauer ist niedergerissen worden. Trennung ist niedergerissen worden. Das ist Werk vom Heiligen Geist durch den Weg, den Jesus gegangen ist. Gott führt Menschen wieder zusammen. Männer und Frauen. Jesus hat das zigmal dokumentiert, indem er sich mit Frauen umgeben hat und Frauen emporgehoben hat und sagt, hey, wir sind Männer und Frauen, Nachfolger und Nachfolgerinnen Jesu. Der Heilige Geist führt Nationen wieder zusammen. Nationen, die sich spinnefeind waren, wo andere verächtlich auf andere runterschauen und sagen, was für eine dumme Deutsche, was für eine dumme Heide, was für arrogante jüdische Menschen und so weiter. Der Heilige Geist führt unterschiedliche Persönlichkeiten zusammen. Menschen, die sich sonst überhaupt nicht irgendwie riechen können. Auf einmal kommt was Übernatürliches durch die Sprache vom Geist Gottes zusammen, wo vorher nicht war. Es schafft eine Einheit, keine Gleichheit. Es existieren immer noch Nationen, existieren immer noch Männer und Frauen, preis den Herrn. Es existieren immer noch ganz unterschiedliche Leute. Einheit, nicht Gleichheit. Gott liebt Vielfältigkeit. Gott ist Gottes Idee, dass wir so unterschiedlich geschaffen worden sind in seiner Schöpferkraft. Gott möchte nicht irgendeine Kirche alles gleichfarbige Gummibärchen-Christen. Möglichst gummihaft, nett, irgendwie so sich kuschelnd und alle sehen gleich aus. Möglichst noch alle rot. Rote Gummibärchen-Christen, das ist wohl das ultimative Ratio. Nein, Leute, das ist nicht Gottes Idee. Gottes Garten, Leute, ist wesentlich größer. Da sind nur Gummibärchen drin. Da sind auch andere drin. Aber das liegt in Gottes Größe, in seiner Vielfalt, in seiner Natur. Ich war neulich in einem Pfarrer- und Leitertreffen, wo es auch um Einheit ging. Und wir saßen zusammen und dann kam ein Thema auf mit verschiedenen Geschichten, die waren schon über 30 Jahre her. Also actually 35 Jahre waren die Geschichten schon alt. Das ist so lange, wie manche von euch gar nicht zurückdenken können, ich weiß. 35 Jahre her. Und es waren nicht nur schöne Geschichten. Man hat die wieder aufgetischt und man hat darüber gesprochen und Vergebung und so weiter und so fort. Ja, man hat es wirklich unterschiedlich damals gesehen und durchaus auch unterschiedlich geglaubt und unterschiedlich gemacht. Und eine Person warf dann in die Diskussion, auf einmal einen sagte, ja, aber wir müssen erstmal alle eins werden, damit Gott überhaupt was tun kann, damit der Geist Gottes überhaupt irgendwas machen kann in meinem Leben, in unserer Kirche und so weiter. Und ich glaube, das ist ein falsches Bild von Einheit. Ich sage, nein, ich glaube nicht, wir müssen alle eins werden, alle die gleiche Meinung haben. Gott schafft Einheit, nicht Gleichheit. Wir können es durchaus auch unterschiedlich sehen, aber Gott schafft wirklich so eine Einheit. Unterschiedlichkeit und Vielfältigkeit, Leute, die gefährdet die Einheit vom Geist Gottes nicht. Wohl aber, wie wir damit umgehen. Wohl aber, wie wir damit umgehen. Mit Unterschiedlichkeit und der Vielfalt. Und Paulus war in meinen Augen ziemlich ein realistischer Typ, weil er schreibt den Ephesern nämlich genau darüber dann. Und sagt, look, Gott hat die Trennung abgeschafft. Wir fügt wieder zusammen. Und dann schreibt er in Epheser 4 und sagt weiter, Leute, und jetzt setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Und mit Einheit meine ich dies, ein Leib, ein Geist und genauso eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, eine Glaube, ein Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Und er fängt damit an, setzt alles daran, die Einheit zu bewahren. Er sagt nicht, ihr müsst sie erst herstellen, ihr sollt sie bewahren, der Einheit wird euch geschenkt. Der Geist Gottes rückt Menschen wieder zusammen. Das ist das Geschenk, wo Gott uns schenkt in seiner Kirche. Und er sagt nur, bewahrt sie. Warum sagt er das? Weil sie gefährdet ist. Weil der Paulus sehr realistisch war und wusste, wow, das kann genauso am Bach runtergehen. Und deswegen schreibt er In demselben Text dann weiter, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt. Indem ihr das mit Demut, Sanftmut und Langmut einander in Liebe ertragt. Wieso Grundhaltung, sagt er, die die Sprache vom Heiligen Geist wirklich zusammenhält. Das neue Gebot, wo in unser Herzen geschrieben ist, eben nicht mehr auf dem Berg Sinai mit auf Tafeln aus Stein, sondern wirklich in euer Herz hineingeschrieben ist. Und man die Welt wirklich was dran erkennen kann, wie wir miteinander umgehen. Er sagt, das erste ist, Glück, Demut. Demut, das deutsche Wort Demut kommt von Dienmut. Das hat mit Dienen zu tun, dem Mut herabzusteigen. Herabzusteigen und einem anderen zu dienen, damit der wieder nach oben kommt. Daher kommt dieses Wort Demut. Es braucht wirklich Mut, um herabzusteigen, um den anderen wieder nach oben zu holen. Ich habe vor kurzem mit einem Schreiner zusammen ein Hochbett für ein sechsjähriges Meitli gebaut. Die hat bisher in so einem kleinen, also in so einem Bett auf dem Boden geschlafen und dann ist der Schreiner und ich sind dann gekommen dann, und haben dann, die sind umgezogen und haben das Bett höher gebaut. Haben so Zwischenstücke da eingebaut in die Füße und an der Seite versteift, so mit Platten, damit das Ganze richtig stabil ist und sie wirklich raufklettern kann. Und jetzt schläft sie auf der Höhe, ungefähr auf Augenhöhe, vorher dort und dann auf diese Augenhöhe. Und die Eltern erzählten mir, das Mädchen hat die ganze Woche schon erzählt, im Fall, ich kriege jetzt ein Hochbett, ein höheres Hochbett, da schlafe ich jetzt dran, ein höheres Hochbett. Hört sich vielleicht sehr banal an, aber das ist mir zum Bild geworden, wirklich. Das ist mir zum Bild geworden, wenn der Timon hier von der nächsten Generation erzählt, dann glaube ich tatsächlich, unser Job als Kirche ist, immer wieder die nächste Generation ein bisschen nach oben zu holen. Betten höher zu bauen, damit andere, die nächste Generation wieder neue Kirche erfindet und sagt, wow, in unserer Zeit möchten wir es so machen. Die nächsten Kinder, die nächsten Jugendlichen, die nächsten jungen Menschen wieder ein Stück nach oben zu holen und sagen, wow, das ist die Generation, die wieder die Fackel weiterträgt von diesem Jesus. Und dafür müssen wir aber immer wieder bereit sein, auch runterzusteigen. So wie Jesus das selbst uns vorgemacht hat in Philipper, heißt es, Jesus war Gott gleich, er hielt aber nicht fest daran, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und dem Menschen gleich. Und nachdem er abgestiegen ist, heißt es in Epheser, derselbe, der herabstieg, ist auch hinaufgestiegen bis zum höchsten Himmel. Look, wenn wir mehr erfüllt werden wollen vom Heiligen Geist, auch als Kirche, und das Band wirklich erleben wollen vom Frieden, dann ist ein Merkmal, was wir machen müssen, ist hinabsteigen, um wieder nach oben zu holen, andere wieder nach oben zu holen. Wir werden selbst nicht nach oben kommen, wenn wir nicht bereit sind, nach unten zu gehen und andere ein Stück höher zu heben. Sanftmut. Sanftmut wird in manchen Übersetzungen als Milde übersetzt. Mildheit. Wenn etwas mild wird, dann hat man es in der Regel sehr fein gemahlen. Nicht grobkörnig, sondern sehr fein. Dann wird was milder. Und dieses Wort mild kommt tatsächlich im Deutschen von mahlen her. Ich glaube, manchmal in unserem Leben werden wir gemahlen. Dinge passieren in unserem Alltag, die Lebensmühle tut Dinge abschleifen, rundmalen. Und in den letzten ein, zwei Jahren, meine Frau und ich, das sehr erlebt, wie wir gemahlen worden sind, wie Dinge, Illusionen auch fein gemahlen worden sind, weggegangen sind. Dinge, wo man sich nicht mehr möglich hielt, wird auf einmal, das wird gemahlen, gemahlen, gemahlen. Und man kann auf zweierlei Weise darauf reagieren. Ich kenne Menschen, die werden bitter und finden, das Leben hat mir Unrecht getan und die Menschen haben mir Unrecht getan und werden verbittert drüber. Ja, das gibt's. Aber man kann auch mild darüber werden und sanft werden und den Mut haben zu einer Sanftheit, die den Menschen, den anderen wirklich mit dem Frieden begegnet, mit der Sanftheit und mit dem Verständnis, wo gut tut. Interessanterweise manche ältere Menschen entwickeln wirklich eine Milde im Leben, die extrem gut tut. Eine Sanftheit, wo man sich einfach hinlegen kann und sagen, wow, das ist schön. Wisst ihr, was das Gegenteil ist von Sanftheit? Das ist diese Härte. So ist es richtig. So musst du es machen, wenn du es nicht so machst, dann ist alles daneben. Das ist die Härte. Und die will sich immer wieder durchsetzen. Deswegen sagt Paulus, hey, bemüht euch darum, diese Einheit zu bewahren mit Sanftmut, mit Demut, das Gegenteil von Hochmut, von Stolz. Und das Letzte, was er sagt, Langmut. Mut, der lange währt. Eine Liebe, die einen langen Atem hat. Menschen, die bereit sind, die dritte und vierte Meile mit einem zu gehen und nicht nur die erste, sondern sagen, hey, ich gehe auch noch weiter mit dir. Ich habe den Schnuff, nochmal mit dir zu laufen. Und wenn mich nochmal verarscht hast, ich laufe trotzdem nochmal eine Runde mit dir und machen wir nochmal eine Ehrenrunde gehen. Wisst ihr, was das Gegenteil ist von Langmut? Es ist nicht Kurzatmigkeit, sondern ich glaube sehr, es hat mit Enge was zu tun. Weil Langmut hat auch was mit Großherzigkeit zu tun, ein weites Herz. Menschen, die einen kurzen Atem mit anderen haben, sind häufig enge Menschen. Es gibt sogar Gemeinschaften, die sehr eng sind, wo man fast nicht durchatmen kann, weil eben Langmut fehlt. Und Paulus sagt, hey Leute, der Geist Gottes führt eine Sprache wieder ein. Der Geist Gottes möchte uns alle wieder neu erfüllen. Und jetzt bewahrt das mit Demut, Sanftmut und Langmut. Und ihr werdet erleben, dass die Welt daran was sehen wird, wo man nicht für möglich hielt. Ihr werdet erleben, dass wir Menschen zu euch hinkommen und sagen, wow, das ist jetzt wirklich was Besonderes. Oder wie der Timon jetzt eben erzählt hat, vom Next Gen, von Menschen, die auf einmal merken, wow, da steckt wesentlich mehr dahinter, als ich jemals dachte. Das Band von Frieden wird uns zusammenhalten. Ich möchte schließen mit dem Gebet. Das habe ich in einer anderen Kirche in meinen Ferien entdeckt. Wir sind doch nicht in eine Kirche gegangen und habe da verschiedene Texte gelesen und es ist ein Gebet, wo mich sehr berührt hat. In den letzten Tagen immer wieder mal angeschaut habt und ich euch einlade, mitzubeten, weil wie wird man demütig? Wie wird man langmütig? Wie wird man sanftmütig? Klar in Situationen. Aber ich glaube, es fängt auch damit an, dass wir ein Bekenntnis aussprechen sagen, doch, Heiliger Geist, komm in mein enges Herz, in mein kurzatmiges Herz, komm in mein manchmal hartes Herz hinein. Komm in mein hochmütiges, stolzes Herz hinein. Gebet haben wir in der katholischen Kirche gefunden. Das heißt, das Heilige Geist, erfülle deine Kirche. Heiliger Geist, erfülle mich. Und dann kommt wie so ein Bekenntnis. Ich glaube an dich, den Heiligen Geist. Ich glaube, dass du meine Vorurteile abbauen kannst. Ich glaube, dass du meine Gewohnheiten ändern kannst. Ich glaube, dass du meine Gleichgültigkeiten überwinden kannst. Und ich glaube, dass du mir Fantasie zur Liebe geben kannst. Dass du mir Warnungen vor dem Bösen geben kannst. Und dass du mir Mut für das Gute geben kannst. Dass du mir Liebe zu Gottes Wort geben kannst. Und mir Minderwertigkeitsgefühle nehmen kannst. Und dass du mir Kraft meinem Leid geben kannst. Und dass du mir einen Bruder oder Schwester an die Seite geben kannst. Heiliger Geist, ich glaube, dass du mein Wesen durchdringen kannst. Ich weiß nicht, was dich jetzt besonders in dem Text vielleicht anspricht, wo du merkst, hey, ja, das bin ich. Das ist mein Gebet. Ich glaube, dass du das kannst und ich möchte, dass du das tust. Ich möchte mich selbst wieder dafür öffnen. Ich möchte diese Einheit sehen, wo die Welt dran was erkennen kann. Ich möchte, dass die eine Sprache Gottes laut gehört wird. Und deswegen bete ich, ja, was auch immer in deinem Leben momentan ist, Vorurteile abbauen kannst. Oder Gewohnheiten ändern kannst. Das Gebetsteam ist dort vorne und sie nehmen sich Zeit heute, liegen über Stühle da vorne aus, sie nehmen sich Zeit, einfach zu hören auf Gott und über dir zu beten, du musst gar nichts sagen, musst nichts erzählen. Sie stehen einfach da, Gutes über dich auszusprechen, über dir zu beten. Wisst ihr, manchmal Manchmal brauchen wir in unserem Leben erlösende Worte. Erlösende Worte, die uns wirklich ein Stück weiter wieder bringen. Und erlösende Worte kann man sich nicht selbst zusprechen. Die müssen andere einem zusprechen. Deswegen ist es so heilsam, manchmal für sich beten zu lassen, mit einem zu reden. Einfach hören, was andere einem sagt. So ein erlösendes Wort tut so gut. Und das ist die Sprache vom Geist Gottes in seiner Gemeinschaft. Er sagt, ich spreche erlösende Worte durch andere wieder zu dir zu. Ich möchte euch bitten, aufzustehen. Und ich bete noch. Und dann werden wir noch einen kurzen Teil vom Worship haben. Während der Zeit ist die Möglichkeit, eben doch zum Gebetsteam hinzugehen und über dir zu beten. Einfach zu hören. Heiliger Geist, danke, dass du hier bist und wie wir gesungen haben. Wir heißen dich nicht nur willkommen, sondern wir glauben, dass du wirklich in uns was tun kannst, wo weit über das hinausgeht, was unser Bitten und Verstehen ist. Und Heiliger Geist, ich bete darum, dass du uns als ganze Kirche und auch die ganzen anderen Kirchen dieser Region hier, die nicht ICF heißen, dass du immer wieder so eine Einheit schenkst. Eine Einheit, die mit dieser Sprache, die wirklich in der Welt gehört wird. Dass man daran was sehen kann und spüren kann, dass du Gott in unserem Leben lebst. Und so möchten wir heute Morgen für alle anderen Kirchen hier in dieser Region beten, die heute auch Gottesdienst haben oder morgen oder wann auch immer. Wir beten, dass der Geist Gottes diese Kirchen erfüllt und so eine Einheit geschehen darf, so eine neue Erwartung geschehen darf, dass dein Reich kommt und dass dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so hier und an vielen anderen Orten und ganz in unserem persönlichen Leben. In deinem Namen beten wir.